Und ihr geliebten Geschwister, wir freuen uns, dass wir wieder eine Stunde unter seinem Wort uns versammeln dürfen und wünschen unserem lieben Albrecht Freudigkeit zur Verkündigung, dass er das Wort, das ihm anvertraut ist, kraftvoll uns sagen kann. Wir wollen mit dem Lied 614 beginnen, die Verse 1 bis 3. Und am Ende singen wir dann die letzten drei Verse, 614. Wenn zwei Parteien einen Vertrag schließen und die Ernsthaftigkeit ausdrücken wollen, dann gibt es oft eine Anzahlung. Und ich denke, in dieser Woche erleben wir auch so eine Anzahlung, ein Angeld unter seinem Wort, durch das wir gesegnet werden, dass wir hineinschauen dürfen in das Wesen Gottes und Gemeinschaft haben dürfen untereinander. Ein Segen Gottes. Wir wollen mit unserem treuen Vater sprechen im Namen seines Sohnes. Vater, wir danken dir, dass du uns auch heute Abend wieder die Gelegenheit gibst, uns zu versammeln und mit offenem Wort auf dich zu hören. Wir danken dir, dass du uns Gemeinschaft schenkst, in der wir uns gegenseitig stärken dürfen, ermuntern, auch Worte der Zurechtbringung sprechen dürfen, dass wir erleben, was es heißt, einander zu tragen, mitzutragen, Korrektur zu geben in Liebe, dass wir uns ein Stück weit näher kennenlernen dürfen und voneinander lernen dürfen, wie jeder an seinem Platz wachsen darf. Vater, hab du Dank für diese Tage und schenke uns, dass wir das, was uns gesagt wurde und wird, in unserem Herzen bewahren, darüber nachdenken, bereit sind, uns durch dein Wort verändern zu lassen, hinein in das Bild deines Sohnes. Vater, und wenn wir in die Welt hineinschauen, so wird uns manchmal etwas bange. Aber wir dürfen auf dich sehen, weg davon. Aber wir dürfen dafür bitten, dass du unsere Regierung segnest, dass du uns diese Freiheit, unseren Glauben zu leben und zu bekennen, erhältst. Wir dürfen dich auch bitten, dass du uns den Frieden erhältst in unserem Volk. Wir dürfen dich bitten um Israel, dass du gnädig umgehst mit deinem Volk, mit deinem Augapfel. Und wir dürfen dich für die Regierungen der ganzen Welt bitten, dass du gnädig mit den Völkern umgehst. Wir wissen, dass Gericht Zurechtbringung ist. Wir wissen aber auch, wie viel Leid es verursachen kann und verursacht. Und so bitten wir dich, dass du gnädig bist. Und so dürfen wir jetzt all das, was uns beschäftigt, hinter uns lassen, ablegen und aufschauen zu dir und auf dich hören. Amen.
Amen.
Ich darf lesen aus Kolosser 3, die Verse 9 bis 11. Kolosser 3, 9 bis 11. Ein sehr praktischer Text. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles in allen. Nun dürfen wir dich bitten.
Guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich mit euch zusammen, dass wir wieder unter unserem Herrn und Haupt Christus Jesus zusammen sein dürfen. Und er möchte unsere Herzen weit machen, dass wir von der Glückseligkeit, die unser Gott hat, über sein Evangelium etwas heute Abend hineinbringen in uns. Ja, dass diese Glückseligkeit vergrößert wird. Und unser Bruder hat in der Einleitung schon etwas von einer Anzahlung oder von einem Angeld gesprochen. Unsere Betrachtung wird heute Abend im Schwerpunkt etwas mit unserem Wandel zu tun haben. Und da fallen sicher manchmal auch Worte, die uns treffen. Aber die sind immer so gemeint, ja, dass sie auch umsetzbar sind, weil der Herr uns immer, wenn er uns eine Anweisung gibt, auch die Mittel dazu in die Hand gibt, damit wir diese Anweisung befolgen können. Ja, das ist dann der große Unterschied zu jeder Religion. Da muss man erst was werden und erst wenn man was geworden ist, dann kriegt man was, vielleicht. Ja. Meistens kriegt man nichts, aber das wird dann halt verschwiegen. Nun, wir haben in dem Dienst zum Evangelium an die Nationen der Befehl Gottes an Paulus, hatten wir nach einigen Vorbemerkungen das Geheimnis Gottes seit den Äonen verborgen behandelt. Und ein Punkt, das ist dem Johannes auch sofort aufgefallen, der fehlte noch, den muss ich noch nachziehen. Und zwar, wer sind denn die Empfänger des Paulus anvertrauten Evangeliums? Nun, das wissen wir alle, deshalb möchte ich nur zwei Stellen lesen, die uns das bezeugen. Kolosser 1, 24 und folgende sagt uns Paulus zu dem Thema, wer erfasst, oder zu der Frage, wer erfasst denn dieses Geheimnis? Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist, von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung oder nach dem Haushalt Gottes, der mir oder die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zum Vollmaß zu bringen. Das Geheimnis, welches von den Äonen und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen. Welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit? Seinen Heiligen geoffenbart. Das ist der entscheidende Satzteil. Das sind die, die er vor Grundlegung alles Geschaffenen nach seinem Vorsatz, nach seinem Wohlgefallen erwählte. Wie er uns auserwählt hat, in ihm, in Christo, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Und er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst. Nicht, dass wir in den Himmel kommen, nicht, dass wir davon Vorteile haben, sondern schlicht und ergreifend für sich selbst. Und das hat natürlich Konsequenzen, über die wir dann heute Abend noch sprechen wollen. Die Heiligen kommen aus den Nationen, so haben wir eben gelesen, aber es sind auch Auserwählte aus Israel dabei. Ja? Und das lesen wir etwa in Römer 11, 4 bis 7. Dort spricht Paulus, er nimmt interessanterweise das Beispiel Elias, ja, wo auch ein Mensch war, der aufgrund seiner Führung zu der Erkenntnis gekommen ist, ich bin alleine übrig geblieben. Und Gott muss ihn aufklären, dass das nicht so ist. Und er sagt zu ihm, was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, welche dem Baal das Knie nicht gebeugt haben. Also ist auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Wahl der Gnade, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auserwählten haben es erlangt. Und das sind die Auserwählten, die er eben auch zu seinem Leibe hinzutut. Und was ist mit den übrigen? Die übrigen aber sind verstockt worden. Oder ihre Herzen wurden verhärtet, so wie das Jesaja 6 beschreibt, dieses Gericht, das sowohl der Paulus als auch der Herr Jesus zweimal in der Schrift hinterlegt, seinem Volk entgegen spricht, ja, als er eben merkt, dass sie ihn ablehnen. Wenn wir das zusammenfassen, dann könnten wir sagen, erstens, das Geheimnis Gottes ist nur seinen Heiligen geoffenbart, unbestimmt. die er zweitens aus allen Nationen, einschließlich Auswahl aus 12 Stämmen Israels, drittens vor den Äonen nach seinem Vorsatz und Wohlgefallen herausgewählt hat. Ja, so könnten wir das kurz zusammenfassen. Nun kommen wir zu dem nächsten Punkt. Das ist die Stellung der Leibesglieder. Das wollen wir dann unterteilen in den ersten Unterpunkt, Beziehungen im sichtbaren Bereich. Ich möchte heute mal von außen nach innen gehen, weil das Äußere am schnellsten abzuhandeln ist. Frage: Welche Rolle spielen in dieser Körperschaft irgendwelche kosmischen Gegebenheiten wie Nationalität, Landverheißung, Besitz, gesellschaftliche Stellung, Geschlecht, Reichtum, Armut, politische Verhältnisse? Die Antwort ist schlicht und anbetungswürdig zugleich: Keine. Nicht eine Rolle. Das müssen wir immer wieder neu verinnerlichen. Paulus sagt in Galater 3, 28, und das wäre die Parallelstelle zu der Stelle, die vorhin unser Hans gelesen hat: Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht männlich oder weiblich, wie es eigentlich im Grundtext heißt, denn ihr alle seid einer in Christo Jesu. Punkt. Ja, so sagt es uns die Schrift. Keine Diskussion. Israel als 12-stämmige Nation, die Ehefrau des Christus, dort ist es anders. Sie hat zunächst eine Zurechtbringungsaufgabe und einen Priesterdienst an den Nationen auf der Erde. Ja. Sie hat damit auch irdische Segnungen sowie priesterliche und politische Aufgaben im Reich der Himmel oder in der Ausprägung der Königsherrschaft Gottes auf Erden, wie man es auch nennen möchte. Wenn wir das zusammenfassen, könnten wir sagen: Erstens, für die Glieder am Leib des Christus spielen sichtbare Gegebenheiten keine Rolle. Zweitens, in Christo sind alle Glieder unter dem Haupt gleichgestellt. Gibt keinen Unterschied. Drittens, da ist kein Mittler oder Stellvertreter zwischen ihnen und dem Haupt. Viertens, in der äußeren Darstellung der Gemeinde während ihrer gesamten Zubereitungszeit können daher Glieder aus all den genannten unterschiedlichen äußeren Gegebenheiten nach Herkunft, gesellschaftlicher Stellung, Nationalität und so weiter in einer fruchtbaren Gemeinschaft zusammenleben. Das geht. Die Bibel sagt nicht, dass es dabei keine Schwierigkeiten gibt, aber sie sagt uns, dass es geht. Und damit hat, ja, und es hängt mit dieser Anzahlung zusammen, ja, von der unser Bruder vorhin sprach, dass Gott eben bestimmte Voraussetzungen geschaffen hat, dass das möglich ist. Und da sind wir dann gleich noch einmal zusammen, indem wir darüber sprechen. Zunächst wäre der nächste Punkt dran: Wie kommt man in diesen Leib hinein? Eine wichtige Frage. Am besten fragen wir das Vorbild, unseren Paulus. Er schreibt in Galater 1, 15 und 16: Als es aber Gott oder dem Gott, der mich von meiner Mutter Leibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte und so weiter. Den letzten Teil brauchen wir jetzt nicht zu betrachten, sondern das Augenmerk liegt auf der Tatsache, wie Gott jetzt hier vorgeht. Er macht was Einfaches. Er offenbart seinen Sohn in dem, den er ruft. Wer kann dazu was beitragen? Niemand. Natürlich benutzt Gott neben der Schrift Menschen, ja, um diesen Vorgang mal bewusst zu machen. Aber der Vorgang selber, der kann nur von Gott ausgelöst werden, ja, und durchgeführt werden. Da können wir höchstens Handlanger sein, ja, höchstens. Und wenn jetzt jemand, das hat auch unser Johannes heute Morgen gesagt, wenn jemand jetzt unter uns wäre, ja, den ein Schriftwort heute Abend trifft und er sagt, ja, ich möchte mich unter diesen Gott stellen, ja, dann kann das hier heute Abend passieren, mitten unter uns. Kein Mensch merkt es, ja, und doch kann es geschehen. Und wenn so jemand da wäre, dann möchte doch der Herr in dem Herzen wirken. Ein Leibesglied ist, da es bereits vor Grundlegung des Kosmos, damit vor den Zeiten der Äonen erwählt ist, auch von Gott bereits im Mutterleib abgesondert. Gott fällt nicht im Laufe unseres Lebens ein, ach, jetzt könnte ich ja mal die da herausholen. Das fällt ihm nicht ein, sondern er hat ja ganz genau bestimmt, wann der einzelne Mensch innerlich so reif wird für diesen Vorgang, ja, dass Gott dann zum gegebenen Zeitpunkt in das Leben eingreift und damit auch auf Erfolg. Denn er macht es nicht zu früh und nicht zu spät, sondern zu seinem Zeitpunkt. Und damit funktioniert es. Wir füllen ja auch Benzin ins Auto ein, wenn der Tank leer ist. Wozu sollten wir in den vollen Tank Benzin einkippen? Und Gott macht es genauso. Er führt Menschen an eine bestimmte Stellung ihres Lebens und dann redet er. Und dann schenkt er etwas Neues. Epheser 1, 13 und bis 14. Da sagt uns Paulus die bekannten Worte, in welchem ihr auch euer Sein oder eure Existenz habt, nachdem ihr erstens gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, in welchem ihr auch zweitens, nachdem ihr geglaubt habt, drittens versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, 14, welcher viertens das Unterpfand unseres Erbes ist. Das Angeld, ja, die Anzahlung, hier, von vorhin. Das Unterpfand unseres Erbes ist zur Einlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Nicht, wenn so ein Vertrag gemacht wird, der wird irgendwann mal eingelöst, ja, und bis zu dem Zeit dieser Einlösung, ja, ist das Pfandgeld, ja, das man bekommt oder die Anzahlung, der Beweis, dass die Einlösung stattfindet. Und genau aus diesem Grund haben wir den Heiligen Geist bekommen, und zwar gehört, geglaubt, versiegelt. Ganz einfach. Gehört, geglaubt, versiegelt mit Geist. Diese vier Punkte sind Wirkungen und Aktionen unseres Gottes, die er zu dem im vorher genannten Wort verlesenen Zeitpunkt in uns vollzieht. Welche äußeren Handlungen sind dazu notwendig?
Keine.
Punkt. 1. Korinther 12, 12 und 13. Denn gleich wie der Leib einer ist, der muss nicht von uns geschaffen werden, der ist vorhanden. Einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, müssen wir nicht die Einheit schaffen. Nirgends steht es geschrieben. Also auch der Christus. Und hier ist die Stelle, wo der Paulus zum ersten Mal das Wort Christus als Haupt und Glieder sieht, ja, in diesem Brief. Das ist das erste Mal. In Römer 12 kommt eine ähnliche Stelle, da wird aber nur ein Vergleich gemacht, dass die Glaubenden untereinander wie Glieder wären. Aber in dieser klaren Aussprache finden wir das erste Mal hier in 1. Korinther 12 diesen Zusammenhang. Und jetzt kommt Vers 13, eine Antwort auf die Frage, wie man in den Leib hineinkommt, beziehungsweise der nächste Schritt oder was dabei gleichzeitig passiert, denn wir sind auch in einem Geist, nicht mit einem Geist, in einem Geist alle in einen Leib hineingetauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geiste getränkt oder völlig durchdrungen worden. Das heißt, wir brauchen jetzt bezüglich des Geistes nicht irgendwann mal wieder nachtanken. Das braucht man nicht, weil wir sind mit einem Geiste durchtränkt. Der ist in uns gegenwärtig. Der muss nicht erneuert werden. Was in unserem Leben in der Heiligung geschieht, ist, dass wir im Geist erfüllt werden. Das ist was ganz anderes, sodass der Geist immer mehr Bereiche unseres Lebens unter seine Kontrolle bekommt, und zwar indem ich ein Ja dazu finde. Weil der Geist zwingt uns ja nicht. Wir können den Geist Christi oder Gottes in uns betrüben, wir können ihn dämpfen. Da sieht man das, aber der geht deshalb nicht weg. Der zieht sich zurück und wartet, bis ich gehorsam bin, und dann geht es vorwärts, solange drehe ich mich im Kreis. Ja? Das sind einfach so ganz einfache Zusammenhänge. In 1. Korinther 12, 18 haben wir noch einen wichtigen Vers in diesem Zusammenhang, denn der Herr bestimmt auch, in welchen Bereich des Leibes wir hineinkommen. Er sagt dort in 1. Korinther 12, 18, nun hat aber Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelnen von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Also wir teilen nicht die Plätze in der Versammlung ein, ja, das macht er. Und dort, wo sich jemand findet, dort ist er eingegliedert. Ja. Und das hat er auch zu akzeptieren. Ja, und sich darunter zu stellen und sich dort zu entfalten, wo der Herr ihn hinstellt. Alles geschah oder geschieht nach dem Wohlgefallen unseres Gottes. Das ist etwas Wohlgefälliges. Ja? Und wenn wir dann mal vielleicht Probleme mit unseren Geschwistern haben oder selber Probleme erzeugen, ja, dann dürfen wir daran denken, dass das Wohlgefallen unseres Gottes ist, gewesen ist, dass wir da und dort in der Versammlung unseren Platz haben. Und das führt uns auch zu dem nächsten Abschnitt. Jetzt kommen wir noch etwas konkreter zu dieser Anzahlung, ja? Nämlich der nächste Unterpunkt, unsere neue Stellung in Christus. Galater 2,20 hatten wir schon einmal gelesen, aber wir müssen es jetzt nochmal lesen, denn das ist eines der gewaltigsten Fundamente, das uns auch im Alltag, in der Bedrängnis, insbesondere dann, ja, wenn wir einmal gefallen sind, ja, wenn wir einmal Mühe haben und uns fragen, bin ich denn eigentlich noch auf dem Weg? Ja? Man kann ja mal so weit kommen durch eine Bedrängnis, dass man sich fragt, stimmt's bei mir noch? Ja? Und da kann man sich jetzt auf Worte wie dieses zurückziehen. Da sagt Paulus, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt noch im Fleische lebe, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, das ist das Fundament meines Glaubens und eines jeden, der von Neuem geboren ist. Und deshalb sagt Paulus etwa in 2. Korinther 5, und da bitte ich, was zu korrigieren, falls das noch nicht geschehen ist. Daher, Vers 17 in 2. Korinther 5, daher, wenn jemand in Christo eine neue Schöpfung ist, da ist das Alte vergangen. Und jetzt ist nicht alles neu geworden, sondern Neues ist geworden. Wenn da stünde, alles sei neu geworden, dann würden wir alle verrückt werden, weil wir stellen fest, dass wir halt da und dort noch nicht ganz so neu sind. Ja. Sondern Neues ist geworden. Das heißt, wir sind vom dem Geiste nach neu, absolut neu, muss nichts mehr erneuert werden. Ein für alle Mal. Aber eben, unser Leben ist noch nicht neu geworden. Das ist jetzt die Sache unserer Praxis. Da kommen wir dann noch drauf. Was bedeutet nun das im Einzelnen für unser Leben, was da stand in, oder was da steht in Galater 2,20 und in 2. Korinther 5, Vers 17? Die im Folgenden genannten Stellen sind nur eine Auswahl. Ja? Wir haben ja nur begrenzt Zeit, um uns das zu vergegenwärtigen. In Römer 8, Vers 1 und 2 steht das Wort: Also ist jetzt, und da muss man wieder korrigieren, nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christo sind. Das stimmt nicht. Ja? Das werden wir gleich noch sehen. Es heißt, es ist kein Verdammungsurteil mehr da für die, die in Christo Jesu sind. Also niemand kann uns jetzt mehr verurteilen. Auch dann nicht, ja, wenn wir in, ja, wenn wir unseren Gott betrüben manchmal, ja, das tun wir ja regelmäßig, leider. Und wenn wir in Sünde fallen, das tun wir auch noch, ja. Wehe, wenn jemand da auf die Idee käme, er könnte die Sünde loswerden in seinem Leben. Also ist jetzt kein Verdammungsurteil für die in Christo Jesu, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was heißt das? Bevor ich zum Glauben kam, bin ich dazu verdammt zu sündigen. Das heißt, ich kann nichts anderes tun als sündigen. Das hat jetzt mit guten Werken, die alle die Menschen draußen tun, gar nichts zu tun. Sondern weil die Sünde in mir drin ist, deshalb bin ich von Natur aus gezwungen, diese Sünde auszuleben. Und dieser Zwang hört mit der Neuzeugung von oben her auf. Und ab diesem Zeitpunkt kann ich also beginnen zu lernen, über die Sünde zu herrschen. Ja? Und da kommen wir noch drauf, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil das ist nämlich was sehr Ermutigendes. Das ist nicht eine Keule, ja, sondern etwas sehr Ermutigendes, weil manchmal ist es ja so, dass der Herr mich erkennen lässt, guck mal, wie den David, ja, der hat gemerkt, die Sünde mit der Batzeba war nicht das Problem, sondern dass die Sünde in ihm wohnt, die ihn da dazu gebracht hat. Das hat er erkannt. Deshalb bittet er auch, dass Gott ihm ein neues Herz gäbe und einen neuen festen Geist, ja, damit es nicht wieder passiert. Ja, das war der Grund. Weil wenn das mit Opfern erledigt gewesen wäre, sagt er ja später im Psalm, dann hätte er die gegeben, die Opfer. Aber Gott wollte keine Opfer, sondern eben das Bekenntnis, jawohl, ich bin so verkehrt. Und das hat ihn dann auch, da durfte er sozusagen über seine Haushaltung hinaus wachsen, möchte ich mal in Anführungszeichen sagen. Ja, Gott hat ihm da eine Erkenntnis gegeben, die ist ganz gewaltig. Und deshalb kann er sogar in dem Psalm nachher sagen, nun lehre ich die Sünder die Wege Gottes. Ja. Wir würden ihm eine runterhauen und sagen, gerade eben bist gefallen und jetzt willst du uns was lernen. Ja, versteht ihr den Zusammenhang? Ja. Aber er hat erkannt, wie man da rauskommt aus der Situation. Und das hat ihm Gott auch geschenkt. Zweitens, Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, so gewiss Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Auch sehr klar die Stellung in Christo Jesu. Zum Vers 10 kommen wir nachher noch. Das ist sozusagen der dunkle Fleck in Römer 8, aber ein ganz wichtiger. Da muss ich extra drauf eingehen. Deshalb lasse ich das jetzt weg. Römer 8, Vers 14. denn so viele durch Gottes Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Da wir aber den Geist innewohnend in uns haben, werden wir auch von ihm geleitet. Es ist nur die Frage, ob ich mich leiten lasse. Ja, weil der Geist leitet mich immer. Aber er zwingt mich nicht in eine Richtung, sondern er möchte, dass ich mich ihm unterordne. Und dann kann ich auch gerade wandeln lernen. Galater 6, Vers 4, Vers 6. Weil ihr aber oder da ihr Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Es ist also, der Geist in uns ist der Geist seines Sohnes. Und es ist Gottes Geist nach Römer 8, Vers 11. Jetzt kommt ein nächster wichtiger Zusammenhang in Römer 6. Und zwar in Vers 4. Dort heißt es, so sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden, durch die Taufe auf den Tod. Welche Taufe ist denn hier gemeint? Es ist die Taufe im Geist, von der wir vorhin in 1. Korinther 12 gelesen haben. Und die, warum, war wiederum möglich, weil es eine Taufe für den Herrn Jesus gab in Lukas 12, Vers 50, wo er sagt, ich muss mit einer Taufe getauft werden, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollzogen ist. Und das war das Untertauchen im Tod. Ja. Und deshalb sagt der Paulus, wir sind seiner Lebtag nicht durch irgendeine Handlung mit ihm gestorben, sondern dadurch, dass er gestorben ist, sind wir gestorben. Oder sind alle gestorben, wie der Paulus in 2. Korinther 5 verlängert, ja, diese Aussage. Und hier steht die Taufe auf den Tod. Das ist die Taufe, die wir empfangen durften im Geiste Gottes. Damit sind wir in den Tod des Christus hineingenommen, sodass wir jetzt auch in, und zwar ist der Herr Jesus auferweckt nach Vers 4 durch die Herrlichkeit des Vaters, damit auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Ja, das heißt, jetzt ab dem Zeitpunkt, wo ich vom Geiste Gottes neu gezeugt werde, beginnt der neue Wandel. Auch wenn er noch ganz unvollkommen ist. Auch wenn ich von 10 Schritten noch 9 falle am Anfang. Ja? Aber irgendwann mache ich halt 100 Schritte und davon bin ich vielleicht noch 20 gefallen. Ja? Ich lerne im Neuen umher zu wandeln, wie man dieses griechische Wort auch übersetzen kann. Ja? Da ist also Raum, ja? Raum, Freiheit, umherzuwandeln in diesen neuen Gegebenheiten. Wir sind eins gemacht in der Gleichheit seines Todes. Hier wird es noch einmal im Vers 5 gesagt. Ja? So werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Da wir eins gemacht sein in der Gleichheit des Todes, werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Und jetzt kommt noch was, dass unser alter Mensch zusammen mit ihm gekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei. Das ist die andere Stelle, aus der wir erkennen dürfen, dass wir jetzt nicht mehr unter dem Zwang zur Sünde stehen müssen. Ja? Ja, das darf man nicht so verstehen, als ob die Sünde jetzt aus unserem Leben entschwunden wäre. Nein, der Zwang, in der Sünde leben zu müssen, die Gesetzmäßigkeit, ja, des Fleisches, der Sünde und des Todes nach Römer 8, ja, die ist jetzt gebrochen. Und das ist ein Triumph ohnegleichen. In Vers 7 sagt Paulus, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Noch einmal wird uns gesagt, ja, nicht nur einmal sagt es Paulus, er wiederholt es mehrfach in diesem Text. Freigesprochen heißt, ich bin nicht unter Zwang. Wenn eine Rechnung für mich bezahlt ist, dann ist die Rechnung für mich bedeutungslos geworden. Ja? Und jetzt kommt aber die Konsequenz, Vers 6, beziehungsweise, Entschuldigung, hab was vergessen im Vers 6, dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr Sklaven seien. Römer 6, 6 am Ende, ganz einfach zu merken. Nicht mehr Sklaven seien. So, und jetzt kommt in Vers 11 die logische Konsequenz aus diesem. Also, auch ihr haltet euch der Sünde für gestorben oder rechnet euch der Sünde für gestorben. Warum? Weil wir eben zusammen mit Christus der Sünde gestorben sind. Deshalb sollen wir uns auch so benehmen jetzt. Zu der praktischen Anwendung kommen wir nachher nochmal. In Kolosser 2, Vers 20 sagt Paulus, wir seien zusammen mit Christus allen Elementen des Kosmos gestorben. Alle Elemente des Kosmos. Insbesondere, wie die folgenden Verse dort bezeugen, jeder Form von Religion. Ja? Alle Rituale, Tage, Monate, Feste und so weiter, alles ist, dem allem sind wir gestorben. Warum sollten wir wieder dahin zurückkehren? Wir machen im Prinzip das Werk Christi damit null und nichtig. Ja? Inhaltslos. Schließlich Philipper 3, Vers 20 und 21 möchte ich an der Stelle noch nennen. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, sich auch das All zu unterwerfen. Das ist auch uns gesagt als Hoffnung. Da wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch zusammen mit ihm leben. Ja? Und es betrifft dann auch unseren Leib noch. Der wird auch verwandelt. Und wir sehen, dass der noch verwandelt werden wird. Das zeigt uns jetzt den Spannungsbogen auf zwischen dem, was wir innerlich dem Geiste nach bereits sind und was, auf was wir noch warten. In Römer 8 schreibt Paulus, da wir die Erstlinge des Geistes haben, seufzen wir noch in uns selbst erwartend die Sohnschaft, Doppelpunkt, die den Loskauf unseres Leibes. Und der Loskauf unseres Leibes, das ist dann der endgültige Loskauf von der Sünde, die eben noch in unserem Fleische ist. Vorher geschieht es nicht. Und wenn uns Leute Glauben machen, man könne sich das aberziehen, dann irren sie, weil das steht nicht in der Schrift. Das kommt erst dann dran, das Ablegen der Sünde als Prinzip, das geht erst dann, wenn der Leib weg ist, wo die Sünde noch drin steckt. Kommen wir gleich dann auch drauf zu sprechen. Für jedes Glied am Leib des Christus gilt also erstens, es ist in Christus eine neue Schöpfung. Christus lebt in ihm. Es besteht zweitens kein Verdammungsurteil mehr für die in Christo. Drittens, ein Glied am Leib ist mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln gesegnet. Viertens, ein Glied am Leib des Christus ist aus Gott gezeugter Sohn. Fünftens, es ist Erbe oder Losteilhaber Gottes und damit mit Losteilhaber Christi. Sechstens, ein Glied am Leib des Christus ist allen kosmischen Gegebenheiten gestorben. allen gestorben. Siebtens, es muss der Sünde, die noch in seinem Fleisch ist, nicht mehr zwanghaft nachgeben und darf lernen, über sie zu herrschen. Kommen wir dann, wie gesagt, noch drauf bei den praktischen Anwendungen. Achtens, es ist zusammen mit Christus gestorben und auferweckt und wir sind auch außerhalb des Kosmos geborgen und verborgen mit dem Christus in Gott nach Kolosser 3. Unser Bürgertum oder Bürgerrecht, ja, unsere rechtliche Verantwortung, unser rechtlicher Verantwortungsbereich, der liegt außerhalb der Schöpfung, droben, wo der Christus ist. Von dort erwarten wir auch unseren Herrn und unser Haupt. Und dann schließlich, zwölftens, verwandelt der Christus unseren Leib der Niedrigkeit in die gleiche Form wie seinen Herrlichkeitsleib. Das ist dann die Krönung, die jedes Glied am Leibe erfahren wird. Sollen wir eine kurze Pause machen jetzt? Dann singen wir. So, wir fahren fort. Der Leib des Christus hat verschiedene Aufgaben. Er hat zukünftige Aufgaben und er hat gegenwärtige Aufgaben. Die zukünftigen Aufgaben haben wir in dieser Woche mehrfach besprochen. Ich möchte daher nur noch kurz noch einmal erinnern, und zwar an die Geschichte. Paulus schreibt dem Timotheus in 1. Timotheus 6, 17, ich gebiete dir vor Gott, der das All ins Leben zeigt, und Christo Jesu, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Und dann fährt er fort mit all den Anweisungen, die er dem Timotheus in diesem Brief gemacht hat. Und er begründet und ja, dieses Gebot von Gott damit, dass er es mit dem Gott zu tun hat, der das All ins Leben zeigt. Und aus Römer 8 wissen wir, dass die Schöpfung hart auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ja, warum wartet denn die da drauf? Weil sie befreit werden soll aus der Sklaverei, ja, die wir ja auch selber kennen. Ja, und sie ist ja nicht wegen sich selber unter diese Sklaverei gekommen, sondern um des Menschen willen. Verstellt euch vor, als Adam in Sünde fiel, Gott hätte den Garten so gelassen, wie er war. Ja, war kein Tod, kein Verderben, nichts, was irgendwie an Tod erinnern könnte in dem Garten vorhanden, außer dem Baum der Erkenntnis. Ja. Den lassen wir mal weg. Aber angenommen, Gott hätte nur den Adam und seine Frau unter das Fluchgericht gestellt, die wären in kürzester Zeit eingegangen. Ja, weil sie das nicht ausgehalten hätten, ja, in einer Welt zu leben, die nicht dem Tod und der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und deshalb warten die natürlich, bis die, aus welchem Grund sie unter die Vergänglichkeit gekommen sind, bis die wieder rauskommen. Ja? Weil dann kommen auch sie wieder raus. So hat es unser Gott eingerichtet, Leben aus Toten. 1. Korinther 15, ich glaube Vers 13, wird dieses Prinzip Leben aus Toten genannt. Also ist es klar, dass Gott seine Söhne für diesen Zweck verwenden wird, ja? Eben das All ins Leben zu zeugen. Daran wollen wir uns einfach jetzt kurz daran erinnern. In Johannes 5, 21 und 22 heißt es, gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht. Also es ist ein zweistufiger Prozess. Auferwecken, lebendig machen. Also macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern er hat das ganze Gericht dem Sohn übergeben. Und jetzt haben wir unsere beiden Aufgaben, ja, an dieser Stelle ganz einfach ausgedrückt. Da wir Gottes Söhne sind, wie sein einzig gezeugter Sohn, darum werden wir an seinen Aufgaben teilhaben. Und die bedeuten Lebendigmachung, ja, und sie bedeuten Richten. Ja, beide Vorgänge gehören zusammen. Und das ist das, was uns Paulus ins Stammbuch schreibt, ja, wo er die Korinther auch in 1. Korinther 6 ermahnt: Seid ihr denn unfähig geworden? Ja, ihr, die ihr einmal den Kosmos und die Engel richten sollt, die geringsten Dinge des Lebens in Ordnung zu bringen. Also zum Beispiel solche Verträge, wie unser Bruder am Anfang gesagt hat, weil da gibt es ja meistens dann irgendwelche Probleme, geerbt werden soll. Da werden um alte Kommoden gestritten und um sonst irgendwas. Und das ist eigentlich jämmerlich, ja. Zusammenfassend möchte ich einfach nur sagen, zu diesen zukünftigen Aufgaben: Der Leib des Christus arbeitet an den künftigen Aufgaben des Hauptes mit. Wenn Christus offenbart wird, dann wird auch sein Leib zusammen mit ihm geoffenbart, vorher nicht. Drittens, die Schöpfung wartet auf diese Offenbarung der Söhne Gottes mit vorgerecktem Hals, lesen wir in Römer 8. Und sie wird durch ihre Mithilfe aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit. Und schließlich hat die Gemeinde viertens eine Richterfunktion an Kosmos und an Engeln. Ja, ich habe den Punkt jetzt absichtlich ganz kurz gemacht, weil mit dem haben wir in der Regel weniger Schwierigkeiten. Nun, der nächste Unterpunkt wären unsere gegenwärtigen Aufgaben. Solange wir hier in diesem Leben zubereitet werden. Frage: Worum geht es ganz persönlich in deinem und meinem Leben? Unsere gegenwärtigen Aufgaben bestehen in der Darstellung der buntfarbenen Weisheit Gottes an den Kosmos, und zwar währenddem wir in das Vollmaß des Christus hineinwachsen. Ja. Das ist etwas, was wir uns, und das muss auch ich mir immer wieder täglich bewusst machen, ja, dass das während der Zubereitung bereits passiert. Das ist ein Vorgang, das können wir eigentlich gar nicht fassen, weil wir sagen immer, ja, jetzt lern erst mal das und dann sprechen wir da mal wieder drüber, über das, was nachher wird. Nee, Gott macht es nebenher. Ja. Und das ist das Anbetungswürdige an unserem Gott, dass er es schafft, ja, mit uns, ja, mit mir, der ich versuchlich bin, der ich ihn täglich betrübe, ja, der ich meine Geschwister da und dort betrübe, das trotzdem mit mir macht. Ja. Das ist anbetungswürdig und gleichzeitig auch ein Ansporn, ja, dass ich mich selber persönlich konsequenter ihm hingebe. Natürlich schafft der Herr nicht alles auf dieser Erde, ja, weil solange wir noch in dem sündigen Leib sind, kann er nicht alles neu machen in uns. Das hat verschiedene Hintergründe, an denen darf ich jetzt nicht stehen bleiben. Ein wichtiger Hintergrund ist der: Wenn wir vollkommen wären auf dieser Erde, dann gäbe es Menschen, die um dieser Vollkommenheit willen, weil sie das sehen, das auch wollen. Aber eben um der Vollkommenheit willen und nicht um der Beziehung zu meinem Gott willen. Und dann hätte der Teufel recht gehabt bei Hiob, als er gesagt hat: Der fürchte dich bloß, du hast ihm alles gegeben, der ist der Größte der Söhne des Ostens und außerdem hast ihn eingezäunt. Und ich darf nicht ran. Ja, das. Und um dieser Dinge willen ist es zwingend notwendig, dass uns Gott, ja, ein Stück Ballast in unserem Leben lässt, solange wir hier über diese Erde gehen. Ja, das ist notwendig und auch wichtig, dass wir das akzeptieren. Was ist nun aber der Zweck? 2. Korinther 3, 17 und 18. Dort steht geschrieben, was der Herr mit uns tun muss, dass wir den kommenden Aufgaben gerecht werden. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden, jetzt möchte ich hineinfügen, dabei oder während dieses Anschauungsprozesses verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also während ich den Herrn anschaue, sein Wort betrachte, werde ich verwandelt. Was muss ich dabei tun? Sagt es ruhig laut. Anschauen. Das Einzige, was ich tun muss, ich muss anschauen. Und dann muss ich noch rechnen. Ja, da kommen wir nachher noch drauf. Rechnen, ich muss mir der Sünde gestorben rechnen. Das sind zwei ganz einfache Dinge, die wir eigentlich letztlich tun müssen nur. Komme ich gleich noch genauer drauf. Ihn anschauend verwandelt werden in das Bild Gottes oder das Vollmaß des Christus, so wie sich Paulus in Epheser 4, Vers 11 folgende ausspricht. Das müssen wir werden. Bevor wir nicht in das Bild des Sohnes umgestaltet sind, ist unser Gott nicht zufrieden. Ja, weil wenn wir das nicht sind, dann können wir nachher hingehen, wo wir wollen, dann wird uns immer jemand sagen, der ist ja genauso wie ich. Ja? Der ist ja genauso schlimm dran wie ich. Ja? Da ist ja gar nichts geworden bei dem. Deshalb muss uns Gott in sein Bild verwandeln. Und erst wenn das gemacht ist, dann kann er uns verwenden, um das All ins Leben zu zeugen. Jeder Glaubende muss also in das Abbild Gottes hineingestaltet werden, denn anders können wir die nach diesem Leben auf uns wartenden Aufgaben nicht erfüllen. Die Galater zum Beispiel, die waren aus dem Ruder gelaufen, wie man das ausdrücken könnte, denn Paulus sagt, meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis wann? Bis der Christus in euch Gestalt annimmt, ja, oder ausgestaltet ist. Das heißt, Paulus ist darüber betrübt bei den Galatern besonders, dass das Ganze noch einmal von vorne anfängt bei denen, ja, weil sie in die Werkgerechtigkeit zurückgefallen sind, in Beschneidung und irgendwelche religiösen Riten und Handlungen. Aber der Prozess bleibt trotzdem erhalten, dass das Gestaltgewinnen Jesu in uns eine Zeit in Anspruch nimmt. Und die Zeit wird uns auch gegeben. Denn der Herr erwartet nicht, dass wir von heute auf morgen in sein Bild verwandelt werden. Aber er erwartet, dass ich das mit mir geschehen lasse. Ja? Dass ich meinen Gehorsam einbringe in das, was er mir als, jetzt bin ich schon wieder bei dem Vorschuss, ja, bei dem Angeld, was er mir da mitgegeben hat. Wir sehen, es gibt hier keine Automatismen. Geburtswehen sind ein Stück normal in unserem Leben. Und warum sind diese Geburtswehen denn eigentlich da? Und jetzt komme ich auf das schon ein paar Mal erwähnte Wort in Römer 8, Vers 10 zurück. Ich weiß nicht, ob es euch auch mal schon so gegangen ist. Warum muss eigentlich dieser Vers mitten in Römer 8 stehen? Das ist doch was ganz Unschönes an der Stelle. Ja, die anderen Verse, die sind alle so herrlich. Und der Vers, der ist sehr ernüchternd. Und es ist gut, wenn wir über diesen Vers einmal ganz bewusst nachdenken, jeder für sich selber. Da heißt es nämlich, wenn aber oder da der Christus in euch ist, so ist erstens der Leib noch tot oder zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber zweitens Leben der Gerechtigkeit wegen. Hier haben wir es eben mit einer zweigeteilten Existenz, in der wir uns befinden, zu tun. Und diese müssen wir akzeptieren. Wenn wir nicht unter beides unser Ja schreiben, ja, dann gibt es einfach Abwege vom Glauben. Dann gibt es Abwege dahingehend, dass jemand behauptet, wenn ich nur heilig genug lebe, dann verliert sich in mir der Hang zur Sünde. Und das hört sich dann furchtbar fromm an. Das ist aber eine Selbsttäuschung, die, wie sie schlimmer nicht sein kann. Denn das ist ein Widerspruch zu dem, was hier steht. Sondern ich muss das, was mir das Wort hier sagt, muss ich akzeptieren. Ich bin gleichzeitig im Geiste neu und immer noch ist die Sünde in meinem Fleische vorhanden. Und die wird nicht weggehen, bis der Leib weg ist. Ja? Bis auch der Leib. Und deshalb hat, ich meine, der Bruder Karl Geier hätte an der Stelle in Römer 8, 24 gerne gesagt, nicht erwartend die Sohnschaft, weil die haben wir ja schon, sondern die Sohnesetzung, das heißt die Volleinsetzung zum Sohn, wenn also innen und außen alles neu ist. Wenn 2. Korinther 5, Vers 17 nicht nur unser Inneres betrifft, sondern wenn das Äußere auch neu ist, dann sind wir zum Sohn gesetzt und können unsere zukünftigen Aufgaben ausführen. Also Römer 8, Vers 10, ein ganz wichtiger Vers, lohnt sich den anzustreichen. Wenn aber oder da der Christus in euch ist, ist zwar der Leib noch toter Sünde wegen, aber der Geist ist Leben der Gerechtigkeit wegen, der Gerechtigkeit Gottes wegen, weil er diese Gerechtigkeit durch seinen Sohn für uns erstritten hat. Jetzt müssen wir nochmal zurück zu Römer 6, denn ich habe ja dort mitten in dem Zusammenhang aufgehört zu lesen. Römer 6, Vers 11 habe ich aufgehört. Also, und jetzt halten wir das Wort in Römer 8, Vers 10 im Hinterkopf und auch Römer 6, Vers 7. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Also von der Sklaverei der Sünde. Und jetzt sagt der Paulus, da ihr nun gestorben seid, ja, und so wie der Herr Jesus auch der Sünde gestorben ist und wir durch ihn der Sünde gestorben sind, deshalb gilt es jetzt, dass wir damit rechnen. Haltet euch oder rechnet, besser heißt es, rechnet euch der Sünde für gestorben. Gott aber lebend in Christo Jesu. Und da ist es wichtig, dass wir diese beiden Dinge zusammen beachten. Ja, das gilt immer zusammen. Da darf das nie trennen. Römer 8, Vers 10 genauso. Beides ist gleichzeitig gültig. Und hier ebenso. Jetzt kann der Paulus sagen in Vers 12 und folgenden. Darum wäre es eigentlich ein bisschen klarer wieder gegeben. Darum herrsche auch nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Lüsten zu gehorchen. Stellet auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellet euch Gott selbst dar als Lebende aus Toten und eure Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Weil nun Gott mir die Möglichkeit gegeben hat, mich der Sünde für tot zu rechnen, weil ich nicht mehr sündigen muss, deshalb kann mich Gott nun, kann der Herr zu mir sagen, jetzt lauf auch so, jetzt wandle auch so und gebe nicht mehr diesen alten Dingen nach. Ja? Jetzt könnte jeder weiß, an welchem Ecke er krank ist in seinem Leben. Ich will jetzt gar keinen Lasterkatalog aufzählen. Das ist absolut nicht notwendig. Ja. Da geht es vom Gröbsten bis zum Feinsten, was uns hier in der Sklaverei halten kann. Aber ich kann jetzt sagen, wenn an mich eine Versuchung herankommt, dann kann ich sagen, Herr, jetzt muss ich das nicht mehr machen. Jetzt muss ich das nicht mehr denken. Jetzt kann ich mich von dem abwenden. Jetzt muss ich nicht mehr widersprechen, sondern erstmal den Schnabel halten. Zum Beispiel. Ja. Und das ist etwas, was ich, das kann ich natürlich nicht von heute auf morgen. Das sieht jeder von euch ein und ihr kämpft ja alle auch an der Front. Ja. Bin ja nicht nur ich. Aber wenn wir damit mal anfangen oder daran weitermachen, dann merken wir, dass wir tatsächlich lernen, über die Sünde zu herrschen. Und wie gesagt, die Sünde geht dabei nicht weg, sie wird beherrscht. Vom Herrn Jesus lesen wir, er wurde in der gleichen Weise versucht, wie auch wir. Also hatte auch er in seinem Fleische Sünde. Denn er trug ja das Fleisch der Sünde an sich. Und er wurde von seinem Innern genauso versucht wie wir. Aber was hat er nicht gemacht? Er hat der Sünde nie nachgegeben. Er hat die Sünde immer beherrscht. Und dass das selbst im natürlichen Bereich bis zu einem gewissen Grade möglich ist, das möchte ich euch beweisen aus 1. Mose 4, Vers 7 ist das, glaube ich. Das schlage ich jetzt auf und lese es vor. Da geht es um Kain und Abel. Und der Herr hatte ja, weil der Abel ein Opfer aus Glauben dargebracht hatte, im Gegensatz zu Kain, das Opfer des Kain nicht angesehen. Und der Kain hat sich darüber geärgert. Und jetzt heißt es, und Kain ergrimmte sehr, am Ende von Vers 5, und sein Antlitz senkte sich. Und Jehova sprach zu Kain, warum bist du ergrimmt und warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohl tust? Und hier haben wir auch das Problem, warum sein Opfer nicht angesehen wurde. Er hatte nicht offensichtlich irgendwie nicht wohlgetan. Und Gott hat es besiegelt dadurch, dass er sein Opfer nicht akzeptiert hat. Und jetzt sagt er weiter, und wenn du nicht wohl tust, so lagert die Sünde oder das Sündopfer vor der Tür. Und jetzt kommt eine ganz eigenartige Formulierung. Und nach dir wird sein Verlangen sein. Wer verlangt denn nach dem Kain? Satan. Du aber wirst über ihn herrschen. Oder man kann es, so haben wir es hebräisch kundige Leute gesagt, man kann auch wiedergeben, du aber herrsche über ihn, über den Satan. Also konnte selbst der Kain damals bis zu einem gewissen Grad der Sünde nachgeben oder es nicht tun. Ja? Und er hat aber seinen Bruder erschlagen. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, dass uns der Herr ermahnen kann, ich hab dich jetzt von dem Joch, von der Sklaverei befreit, jetzt bitteschön lebe auch so, als Befreiter. Ja, das ist das Entscheidende. Wir fragen dann nimmer, darf ein Christ dieses oder jenes oder muss er 5 Meter vom Abgrund wegbleiben oder kann er bis sich 1,5 Meter vorwagen? So fragen wir dann nicht mehr, sondern wir fragen uns, beherrscht mich das oder jenes in meinem Leben? Ja? Muss ich bestimmte Dinge tun? Dann wird es gefährlich. Und das können die schönsten Sachen sein. Ja? Das kann für den einen die Musik sein oder sonst ein Hobby. Ja? Das kann für jemand ein Mensch sein, den er vergöttert. Ja? Oder sonst irgendwas. Es kann seine Arbeit sein, dass er dann zum Workaholic wird. Ja? Und wenn diese Dinge beginnen, über uns ungebührlich zu herrschen, dann ist ein Problem da. Und dann gilt dieses Wort für mich. Ich sage es jetzt mal ganz persönlich für mich. Ja, ihr müsst selber über euch entscheiden. Und darum geht es in unserem Leben. Der Paulus weiß um diese Zusammenhänge und deshalb, und damit möchte ich eigentlich auch schließen heute Abend, und möchte noch aus Epheser 1, aus diesem großen Gebet, was lesen. Und daran können wir es ablesen. Ja? Denn die Schrift, der Paulus sagt uns ja hier nicht, das ist ganz leicht, ja? Also müsst ihr halt machen. Das sagt er hier nicht. Weil rechnen, das heißt, da muss ich hinsitzen, ja, und vielleicht zusammenzählen. Ja, da ist insofern auch ein Stück Arbeit verbunden damit. Ich muss mir Gedanken machen, bin ich jetzt unter einem Zwang, wenn ich dieses oder jenes mache, oder kann ich zum Beispiel dafür danken, für das, was ich mache. Der Paulus sagt eine harte Messlatte in Römer 14 am Schluss, was nicht aus Glauben geschieht, ist Zielverfehlung. Ich denke, für mich ist das so eine dieser harten Messlatten in meinem Leben. Ja, wenn ich das vergesse, ja, was nicht aus Glauben geschieht, ist Zielverfehlung. In Epheser 1, Vers 16 bis 20 möchte ich lesen. Und da sehen wir, dass der Paulus weiß, dass dieses Leben, dieses Rechnen für gestorben und das Rechnen für lebendig sein gleichzeitig, dass es gar nicht so einfach ist. Das sehen wir an seinen Bitten. Indem ich nicht aufhöre, für euch zu danken, euer erwähnend in meinen Gebeten, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, erstens Geist der Weisheit und der Hüllen hinwegnahme in der Erkenntnis seiner selbst. Wir haben vom Anschauen des Christus gelesen. Ja? Wenn ich in eine Versuchung gerate, dann kann ich mich dann auch zum Beispiel zu ihm wenden und kann ihn anschauen und weg von dem, was mich da gerade gefangen nehmen möchte. Erstens Geist der Weisheit und Enthüllung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr zweitens erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Das heißt, wenn ich mich mit den Hoffnungsgütern seiner Berufung beschäftige, dann verliert die Sünde in meinem Fleische an Affekt, ja, wie der Psychologe sagt, an Drang, ja, an Stoßkraft. Und der Hans Heck hat oft zu uns gesagt, als junge Leute, wenn ihr im Alltag drinne steht, dann müsst ihr manchmal einfach gegen die Menge des Bösen, die auf euch hereinstürmt, eine Menge Wort Gottes entgegenstellen. Ja? Einfach sich im Worte, ja, baden, wenn man so will, ja? Indem ich einfach das Wort lese. Und in dem Moment, wie ich das Wort runterlese, dann wird das Böse verdrängt. Oder dass man hinsitzt und einfach anfängt zu beten, dass man die Gedanken, die man gerade hat, als Gebet formuliert. Solche ganz kleine Hilfen kann man sich da machen. Drittens heißt es dort, und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Losteiles in den Heiligen, und viertens, welche die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat, in dem Christus, in dem er ihn aus den Toten auferweckte und er setzte ihn zu seiner Rechten in den Überhimmeln. Weil wir eben sehr stark am Sichtbaren orientiert sind, ja, jeder von uns ist ja in seinem Alltag, ja, bis hin zu gewissen Gefängnissituationen da eingeklemmt. Ja. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig, dass wir einfach hinfliehen zu dem, was uns der Herr gegeben hat. Und dazu möchte der Herr uns allen Gnade schenken, dass wir darin tun, dass wir unsere Glieder ihm darstellen und nicht mehr der Sünde, weil wir es jetzt können. Amen. Thank you. Vater, möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du mich und dass du all deine Kinder so gestellt hast, dass du ihnen alles gegeben hast, was sie zum Leben brauchen. Jede geistliche Segnung in den Überhimmeln. Du hast neues Leben in uns hineingegeben. Und deshalb kannst du auch von mir erwarten, dass ich mich der Sünde für tot rechne und dass ich meine Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit mache. Herr, du weißt, es ist viel leichter, darüber zu reden, als das im Alltag praktisch auszuführen. Aber du gibst auch Gnade dazu und all diese Ermahnungen, die wir haben, sind ein Beweis, dass sie umsetzbar sind in unserem Leben. Und du wirst auch weiter Gnade schenken, wenn wir jetzt dann hinuntergehen in den Alltag. Hab du herzlich Dank. Du wirst dein Bild, deinen Sohn in uns gestalten. Amen. Amen.
Vielleicht geht es ja hier noch jemanden so wie mir, dass man oft verkrampft kämpft. Und dann war das heute eine frohmachende Botschaft. Ich darf dazu noch ein Wort lesen aus Philipper 4, Vers 9. Ich wandle es ganz leicht ab, aber es wird dadurch nicht falsch. Was ihr heute Abend gelernt und empfangen und gehört habt, das tut. So steht's da. Das tut. Und dann geht es weiter in dem Vers. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wir schlagen das angefangene Lied 614 nochmals auf und singen die Verse 4 bis 6, 614. Thank you.